tote Bäume hier in Brandenburg, in Deutschland, in der nördlichen Hemisphäre, tragen häufig diese Fruchtkörper von diesen Zunderschwammen. So, und ich habe daraus Skulpturen hergestellt. Und bei diesem Arbeiten mit diesen Fruchtkörpern habe ich festgestellt, wow, die sind leicht, sie sind wasserabweisend, sie sind sehr stabil, kann mich draufsetzen. Ich kann, zwei Personen können sich auf so einen Fruchtkörper, wenn der am Baum hängt, draufstellen. Also sie können Lasten tragen. Und als ich meine Skulpturen gemacht habe, ich kann da ja einen Nagel reinschrauben, ich kann da was draufhämmern, die gehen nicht kaputt. Das heißt, wir müssen gar nicht das Gegebene, so wie es jetzt ist, als gesetzt nehmen. Also es gibt ja auch erst seit 100 Jahren Beton. Unser jetziges Konzept von Wohnen ist, wir leben alle in irgendwelchen Vakuumverpackungen. Wir sollten mal zurückschauen ganz viel, um zu verstehen, wie könnten wir in der Zukunft, wenn wir nach vorne schauen, leben.
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Zu Gast ist heute die Professorin Vera Meyer vom Institut für Biotechnologie der Technischen Universität Berlin. Sie leitet das Fachgebiet für angewandte und molekulare Mikrobiologie. Einer ihrer aktuellen Forschungsschwerpunkte liegt auf der Entwicklung und Anwendung von Pilzen als innovative und nachhaltige Baustoffe. Wir freuen uns sehr, mit ihr heute über dieses zukunftsweisende Thema zu sprechen. Herzlich willkommen, Vera.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du?
Große Frage.
Genau.
Ich bin Wissenschaftlerin, ich habe Biotechnologie studiert, ich bin aber auch als freischaffende Künstlerin tätig. Was ich mache, mein Arbeitsleben wissenschaftlich, künstlerisch, dreht sich alles um die Welt der Pilze. Mhm.
Damit wir gleich das Wichtige aus der Welt räumen, was sind Pilze?
Auch schwer zu beantworten. Eigentlich aber auch ganz einfach. Also pass auf, ich versuche es an der Welt der Tiere zu erläutern. Wir haben drei große Organismenreiche. Wir müssen jetzt mal kurz in die Wissenschaft eintauchen, auf dieser Erde, die wir sehen. Das sind die Tiere, die Pflanzen und die Pilze. Und es gibt Millionen von Tierarten. Mhm. Und genauso gibt es Millionen von Pilzarten. Und wir wissen, ein Elefant ist was anderes als ein Schmetterling, als eine Qualle, als ein, wie auch immer, Insekt. So, und so muss man sich dieser Welt der Pilze nähern. Mhm. Wir beforschen einige Pilze im Labor. Und darunter ist ein Pilz, mit dem wir denken, dass wir Baustoffe der Zukunft herstellen können.
Wie seid ihr denn genau auf diesen Pilz gekommen? Also lasst mal ein bisschen über eure Arbeitsweise so reden. Warum guckt ihr euch Pilze an und sagt dann, dieser eine Pilz, der ist es?
Ich beforsche schon seit über 20 Jahren Pilze und ursprünglich haben wir sie zum Thema, wie kann man daraus Medikamente gewinnen, wie kann man Enzyme, andere Substanzen, die wir täglich nutzen, herstellen. Die Pilzbiotechnologie ist tatsächlich schon 100 Jahre alt, 100 Jahre. Was auch immer du heute angefasst hast, gegessen hast, was du trägst an Kleidung, du hast schon mit Pilzbiotechnologie zu tun gehabt. Seit einigen Jahren gibt es einen neuen Innovationsschub weltweit, der beschäftigt sich mit der Frage, wie kann man Materialien aus Pilzen herstellen? Also zum Beispiel Leder oder Baustoffe oder Materialien, die aus Pilzmyzel bestehen, mit denen man Möbelstücke herstellen kann, was auch immer. Und in unserer Forschung an der TU Berlin hatte 2018 mal ein Sabbatical genommen. Das heißt, man nimmt ein halbes Jahr frei von der Lehre und kann sich nur der Forschung widmen. Und da habe ich mich gefragt, wie können wir als Fachgebiet noch einen stärkeren Beitrag leisten zum Thema Nachhaltigkeit. Also ja, es ist wichtig, neue Medikamente zu entwickeln. Es ist wichtig, Enzyme zu entwickeln, die bei geringeren Temperaturen unsere Wäsche sauber bekommen und so weiter und so fort. Und da ich auch als Künstlerin tätig war, habe ich mich unter anderem auch mit Künstlern beschäftigt und habe mit der künstlerischen Forschung und habe gesehen, hey, da gibt es ja auch viele, die sich mit Pilzen beschäftigen. Und da kam dann sozusagen für mich dann irgendwann oder wurde klar, dieses Outside-the-Box-Denken, also wenn ein Künstler, Designer sich mit einer Fragestellung beschäftigt, kommt er auf andere Ideen als wir aus der klassischen Biotechnologie. So, und 2018 ist dann sozusagen die Idee gewachsen, wir sollten auch mit Pilzen Materialien herstellen, mit denen man bauen kann. Weil, und das, wie gesagt, damals sozusagen die Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, wo ist der größte nachhaltige Beitrag, den wir als Forschende leisten können? Und diese Erkenntnis, 37% CO2 kommt aus dem Bausektor. Also es kamen verschiedene Gedankengänge zusammen. Und warum jetzt der Pilz, der eine Pilz, auf den wir uns hier spezialisiert haben im Labor, wir sind 2018, 2019 in die Berliner Brandenburger Parks, Wälder gegangen und haben Pilze isoliert, die hier lokal wachsen. Mhm. Und haben dann geschaut, welche von denen wachsen sehr gut auf Reststoffen aus der Agrar- und Forstwirtschaft, die normalerweise verbrannt werden. Also der Grundgedanke ist, wenn du aus Pilzen Materialien herstellen willst, wenn es nachhaltig werden soll, kultivierst du sie auf nachwachsenden Rohstoffen, die normalerweise keine Nutzung haben. So, und dann hatten wir sozusagen 2018, 2019 eine Stammsammlung von ungefähr 70 Pilzen bei uns im Labor. Einige von denen haben wunderbar funktioniert auf Reststoffen aus der Agrarforstwirtschaft, also sind sehr, sehr gut drauf gewachsen, haben so diese Verbundmaterialien hergestellt, mit denen man sozusagen Dämmstoffe, also unsere erste Idee ist Dämmstoffe. Und dann war die Entscheidung, mit welchen von denen möchten wir jetzt weiter arbeiten. Mhm. Und da kam sozusagen meine künstlerische Forschung ins Spiel, weil ich mit vielen Pilzen arbeite, um daraus Skulpturen zu entwickeln, um damit unserer Wissenschaft ein Bild zu geben.
Interessant, ja.
Und weil ich festgestellt habe, dass wenn ich so mit Daten, Fakten berichte, wofür Biotechnologie und Pilzbiotechnologie steht, das geht ja ins eine Ohr rein, ins andere Ohr raus, das funktioniert nicht. Aber wenn ich etwas habe, was ich zeigen kann, was man anfassen kann, was man riechen kann, also wenn ich quasi über die Sinne arbeite. So, und in meiner Arbeit habe ich unter anderem mit einem Zunderschwamm gearbeitet. Diese Fruchtkörper kennt ihr alle, kennt jeder Mensch. Einfach mit offenen Augen durch einen Wald gehen. Tote Bäume hier in Brandenburg, in Deutschland, in der nördlichen Hemisphäre tragen häufig diese Fruchtkörper von diesem Zunderschwamm. So, und ich habe daraus Skulpturen hergestellt. Und bei diesem Arbeiten mit diesen Fruchtkörpern habe ich festgestellt, wow, die sind leicht, die sind wasserabweisend, sie sind sehr stabil. Mhm. Ich kann mich draufsetzen. Ich kann, zwei Personen können sich auf so einen Fruchtkörper, wenn der am Baum hängt, draufstellen. Also sie können Lasten tragen. Und als ich meine Skulpturen gemacht habe, ich kann da ja einen Nagel reinschrauben, ich kann da was draufhämmern, die gehen nicht kaputt. So, und dann, ja.
Das kann man sich gut vorstellen, wie der Kopf anfängt.
Und so war klar, okay, wir müssen mit diesem Pilz im Labor arbeiten. Mhm. Und so kam dann eins zum anderen.
Wenn ich jetzt so einen Pilz mir vorstelle, das ist ja, also ich nehme jetzt mal so einen Küchenpilz, so einen Champignon.
Ja.
So. Was ist denn der Fruchtschwamm im Vergleich zu dem Champignon? Wie kann man sich das denn, wo ist da der Zusammenhang?
Wo ist der Zusammenhang? Viele Pilze, wenn man jetzt sozusagen die Parallele wieder zu den Tieren, aber ich glaube, das ist gut verstanden. Die meisten Pilze wachsen myzelartig, das heißt, sie bilden diese langen Zellfäden aus, unterirdisch, die sich verzweigen. So, und wenn sie aber den Luftraum erobern wollen, bilden sie einen Fruchtkörper. Das heißt, dieses Myzel ist sehr stark verdichtet. Und der Fruchtkörper eines Champignons sieht anders aus als der Fruchtkörper eines Zunderschwammes, sieht anders aus als der Fruchtkörper eines Austernseitlings. Mhm. Den ersten und den letzten essen wir, den Zunderschwamm essen wir nicht, aber er ist der traditionellen chinesischen Medizin, der traditionellen europäischen Medizin als Heilpilz bekannt. Also wir können daraus Tees machen. Man hat früher Wundauflagen aus diesen Fruchtkörpern hergestellt. Beide Fruchtkörper, als auch das Myzel unter der Erde, bestehen, wie gesagt, aus Pilzzellen. Mhm. Und wir können diese im Labor kultivieren.
Das heißt, ihr nehmt irgendwo ein Stück Pilz, schneidet ihr ab und dann...
Genau, also was wir jetzt de facto gemacht haben, wir sind in die Wälder gegangen, haben alle Pilze, die wir dort, wie gesagt, also verschiedene gefunden haben, diese Fruchtkörper genommen, haben dort, wie du beschrieben hast oder gesagt hast, kleine Proben genommen und kultivieren die im Labor auf diesen Agarmedien, auf diesen Petrischalen, vielleicht schon mal gesehen, so in ein oder anderen Doku. Und wenn man dann dieses Myzel aus diesen Petrischalen nimmt und dann aus diesen Reststoffen aus der Agrar- und Forstwirtschaft kultiviert, entstehen dann Verbundwerkstoffe. Also das heißt, der Pilz wächst auf, also nimm jetzt Sägespäne oder nimm jetzt Stroh oder nimm jetzt, wir arbeiten viel mit Hanfschäben, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Der Pilz wächst um diese Substratpartikel herum und in diese hinein und verdaut die. Und dadurch wird er ja immer mehr. Und dieses Pflanzenmaterial immer weniger. Und wenn du das in einer Form machst, und diese Form kann jetzt rundeckig, quadratisch, wie auch immer sein, kann der Pilz ja quasi nicht rauswachsen, sondern er wächst in dieser Form, verdichtet das immer weiter und dadurch wird es immer stabiler, immer stabiler, immer stabiler. So, und wenn du das eine gewisse Zeit lang machst und dann am Ende den Pilz abtötest, einfach durch eine Hitzeinaktivierung, hast du einen Verbundwerkstoff in der Hand, weil du die Pflanze und den Pilz nicht mehr voneinander trennen kannst. Mhm. Und wir sehen im Labor, dass das wunderbar dämmt. Also unsere Erstanwendung wäre, Styropor zu ersetzen. Ja, also unser Ziel ist tatsächlich, dass wir in Zukunft, so irrwitzig es klingen mag, in Häusern aus Pilzen wohnen. Und wir fangen erstmal an, innen sozusagen das Haus zu dämmen, um Styropor zu ersetzen mit diesem Material. Also das ist die Vision.
Ja. Und den Pilz muss ich abtöten, weil es sonst einfach immer weiter wachsen.
Der würde immer weiter wachsen, bis er dann irgendwann sozusagen nicht mehr genügend Pflanzenmaterial zur Verfügung hat oder nicht mehr genügend Feuchtigkeit in dem Medium ist. Und deshalb töten wir den Pilz am Ende ab, indem wir es in den Ofen geben. Okay. Genau. Pasteurisieren ist das eigentlich, genau. Okay.
Und nur nochmal für mein Verständnis auch, wenn der Pilz kein Material mehr zum Weiterfressen hätte, dann würde er auch sterben oder würde
er. Dann stirbt er auch, dann stirbt er ab, genau. Also es gibt noch eine gewisse Zeit, dass er quasi sich dann selber verdauen würde. Das ist so wie tote Zellen im Menschen verdauen wir auch selber. Also wir nennen das Autophagie und Autolyse. Das ist quasi allen Organismen gemein, dass sie sozusagen recyceln, was an ihnen tot ist. Bis zu einem gewissen Maße geht das, aber irgendwann ist das auch an Nährstoff verbraucht.
Wenn man jetzt mal, du hast gesagt, so ein Wärmedämmstoff wäre mal so ein Anwendungsgebiet oder das erste, gibt es da einen Haken? Also, oder ist es so, dass du sagst, nö, das ist so cool, so einfach auch machbar? Das sollten wir tun.
Also wir forschen sehr viel im Labor, machen aber auch angewandte Forschung, das heißt, wir arbeiten auch mit Industrie zusammen. Mhm. Ich selber habe nie ein Haus gebaut. Also ich bin keine Architektin. Ich denke nur, wir haben ein Material in der Hand in der Biotechnologie, mit denen Architektinnen Häuser bauen können. Aber wir haben quasi mit Firmen oder wir arbeiten mit Firmen zusammen aus dem Baubereich. Und demzufolge haben wir bestimmte Kennzahlen bestimmt, die für den Baubereich relevant sind. Und das ist, also sozusagen die Kennzahlen, die jetzt quasi für Wärmeübergänge stehen oder für den Brandschutz oder für die Wasserdampfdiffusion oder ihr kennt sie alle. So, und was wir jetzt sehen, ist, dass es sozusagen genauso gut eigentlich isoliert wie Styropor, wunderbar atmungsaktiv ist. Im Brandschutz verhält es sich besser als Styropor. Also Styropor brennt ja wie Hulle und tropft erzeugt starke Rauchentwicklung und je nach DIN-Norm sozusagen bewegen wir uns zwischen B und E. Ne, also wir haben auf jeden Fall E erreicht. Es ist wunderbar, es bildet wenig Rauch und es tropft nicht. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es mehrere Dämmmöglichkeiten in einem Haus. Also wir haben jetzt, glaube ich, 17 DIN-Normen, also für verschiedene Boden, Dach, sonst was Dämmung. Innen, außen. Genau, und da ist jetzt sozusagen die Frage, womit fängt man an? Wir denken, dass wir auf jeden Fall allein schon sozusagen die Raumaufteilung, Raumdämmung, also Innenraumdämmung. Wir würden jetzt erstmal noch nicht in den Nassbereich. Wir wissen, dass jetzt bin ich wieder bei den Fruchtkörpern, dass die ja komplett wasserabweisend sind. Das ist jetzt zum Beispiel, was ich beim Champignon oder sowas nicht der Fall. Oder beim Austernseitling. Ne? Also deshalb auch das sind alles so Entscheidungen gewesen, warum dieser Zunderschwamm. Aber wir wissen, dass die Genetik dieses Pilzes diese Fähigkeit hat. Das heißt, wir müssen jetzt quasi reinzoomen und das ist jetzt wieder die Wissenschaft, die wir können, gefragt. Also wir sind angewandte molekulare MikrobiologInnen. Wir können jetzt reinzoomen und verstehen, welche Gene dieses Material wasserabweisend machen können oder nicht. Wir haben festgestellt in der Forschung auch, dass wenn wir diese Dämmstoffe, also oder diese Verbundwerkstoffe, wenn wir die einfach pressen bei 160 Grad, entstehen Platten, die einen an Rigips erinnern. Das heißt, wir wollen MDF, OSB-Platten erinnern. Man muss sich das, glaube ich, am besten so vorstellen, dass das Pilzmyzel der Kleber ist. Der Kleber, der diese losen Pflanzenbestandteile miteinander verbindet und das lässt sich auch wunderbar, wie gesagt, dann pressen. Demzufolge können wir darüber auch Stabilitäten erzeugen. Und wir haben jetzt auch schön, und wir sind auch viel in Ausstellungen, also wo wir diese, das ist vielleicht wichtig hier in dem Kontext zu erwähnen, dass wir unsere Forschung parallel sozusagen gleich in die Gesellschaft tragen, über Ausstellungen, über DIY-Workshops, um der Gesellschaft zu zeigen, hey, das ist das, was wir können. Was ist denn das, was euch interessiert? Wollt ihr mitmachen? So, und in einer dieser Ausstellungen, jetzt in der Berlinischen Galerie, haben wir zum Beispiel gezeigt, wie dieses Pilzmyzel, während es sozusagen diese Hanfschäben zersetzt, man auch in Kontakt bringen kann mit Lehm und dann hat man quasi ein Dreierkomposit. Mhm. Ja, oder in Kontakt bringen kann mit Beton und dann hat man auch wieder ein Dreierkomposit. Also
das frisst sich direkt dann
der
ran?
Der frisst sich genau so lange, bis er feststellt, hey, in diesem Beton, also ungefähr so ein Zentimeter, das sehen wir unter Elektronenmikroskop, ungefähr ein Zentimeter wächst dieses Pilzmyzel rein und dann stellt es fest, hey, da gibt es ja gar nichts mehr zu leben. Vielleicht noch ein bisschen Kalzium, ein bisschen Wasser, aber dann hört er auf zu wachsen. Aber dieser Zentimeter reicht, dann krallt er sich sozusagen fest. Da sind sehr starke Adhäsionskräfte, die darüber wirken. Und schon hast du den Kontakt. Mhm. So, und wir arbeiten, also über die Forschung, die ich jetzt berichte, sie geht natürlich aus oder ging aus von unserem Fachgebiet oder meinem Fachgebiet, angewandte molekulare Mikrobiologie an der TU Berlin. Aber wir arbeiten jetzt mittlerweile mit vielen anderen Fachgebieten an der TU Berlin zusammen. Also da ist die Bauphysik. Da sind die Materialwissenschaftler, da sind die Bauingenieure, die Architekten.
Die ganzen relevanten Themen, ohne die man halt Produkte, Werkstoffe nicht auf den Markt bringen kann. Das muss ja alles geprüft, zertifiziert sein.
Das und wir arbeiten auch viel mit den Geisteswissenschaftlern zusammen, also Akzeptanz, Partizipationsforschung. Okay. Genau. Weil sozusagen ich das Thema Nachhaltigkeit nicht nur begreife von, das haben wir auch belegt sozusagen über LCA-Analysen und sonst wie Analysen. Wenn man dieses Material herstellt, dann ist das kohlenstoffnegativ, weil CO2 gebunden bleibt. Also wir sparen Energie und Wasser und so weiter und so fort. Das ist alles schick und schön. Das ist ein Aspekt der Nachhaltigkeit. Aber wenn neue Ideen nicht von der Gesellschaft angenommen und von der Industrie auch hergestellt werden, dann ist es auch nicht nachhaltig, die Forschung. Und daher der Ansatz über die Kunst, Demonstratoren, Prototypen herzustellen. Also dadurch hatten wir auch diesen Pavillon Microspace unter anderem in der Berlinischen Galerie, wo wir gezeigt haben, hey, das wäre eine Möglichkeit, wie man in Zukunft wohnen könnte. Schaut euch das an. Und wir dadurch sozusagen sehr viel Feedback bekommen haben. Also deshalb diese Zusammenarbeit mit der Akzeptanz, Partizipationsforschung. Was sagt denn die Gesellschaft? Wie reagieren die drauf?
Also ja, ich glaube, das ist eins der wichtigsten Hebel auch, weil es kann natürlich so noch so coole Produkte geben, wenn die Menschen denken, nur gefühlt, ich will nicht in etwas wohnen, wo so genau. Schimmel in den Wänden, also Schimmelpilz, also Menschen denken ja so, ne, die.
Genau, und deshalb war es mir wichtig zu sagen am Anfang, man muss sich dieser Welt der Pilze genauso nähern wie der Welt der Tiere oder der Pflanzen. Wir wissen, dass Tiere unterschiedlich ticken und es gibt welche, mit denen leben wir zusammen, es gibt welche, die sind gefährlich für uns, es gibt welche, die kennen wir gar nicht. Und so ist es mit dieser Pilzwelt auch. Also dieser Zunderschwamm, mit dem wir arbeiten, der schimmelt halt nicht. Und das ist ein anderer Schwamm, als den man zu Hause im Bad hat, ja, oder hinterm Schrank, der dann einfach dieser Schimmel ist, den du eben nicht im Bau haben willst. So, und genau, also man muss sich quasi differenziert dieser Thematik nähern.
Wobei der Schwamm im Bad ist ja auch so ein irres Ding. Der ist ja, wenn er trocken ist, auch super hart, ne? Und wenn du den dann nass machst, dann wird er weich.
Es hängt wieder ab von
welchen Pilze du arbeitest. Aber das fühlt sich ja trotzdem für den, wenn ich in meinem Kopf an so einen Schwamm denke, irgendwie ein bisschen irre, dass der das kann.
Genau, also es ist die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen, zu speichern, weil Wasser ist Leben. Und im Ernstfall, wenn es zu viel ist, auch wieder abzugeben oder so. Mhm. Und ein Großteil der Pilze, die wir auch in unserer Umgebung haben, die wir vielleicht als Schimmel irgendwie verpönen, sind welche, die eigentlich auf unserer Haut leben und die wir zum Beispiel ins Bad bringen. Ja, also die kleinen schwarzen Punkte im Bad. Das ist häufig Aspergillus niger, Niger für schwarz. Mhm. Der lebt auf unserer Haut. Ja, gehört da auch hin. Wir leben mit Pilzen, mit Bakterien vergesellschaftet. Im Kontext Bakterien hat man das schon verstanden. Ja, deshalb reden wir auch immer von Probiotika und so weiter. Im Kontext Pilze noch nicht. Und ich mache jetzt einen großen Bogen, glaube ich, aber mir ist es wichtig zu sagen, dass sozusagen diese Zusammenarbeit mit der Kunst und auch mit der Gesellschaft mir uns Möglichkeiten eröffnet, mehr über diese Welt der Pilze auch zu berichten und zu sagen, wie wichtig eigentlich sie auch für unser individuelles Leben sind, für unser Überleben sind. Und dass ja, Leben in Symbiosen etwas ist, was normal ist in der Welt.
Du bist ja quasi Forscherin oder Wissenschaftlerin und Künstlerin. Das ist ja irgendwie jetzt vielleicht nicht so eine ganz gewöhnliche Kombination. Wie bist du zur Kunst gekommen? Oder war es andersrum? Bist du von der Kunst in die Wissenschaft?
Ich hatte schon immer, also was heißt immer, aber irgendwie, wenn man anfängt richtig zu denken, ich glaube, also als Jugendliche oder im Laufe des Studiums so das Gefühl, es gibt halt diese zwei Herzen, die immer starken. Mhm. Ja, also dieses Faustsche, ich will wissen, was die Welt zu, ja, mindestens zusammenhält, aber auch diese Freude an diesem kreativen Austoben, wenn gefühlt der Intellekt aus ist, nicht falsch verstehen, aber sozusagen, wenn die Hände machen, wenn man sich in so einen Flow begibt und dann einfach malt oder mit Ton arbeitet oder so. Und ich hatte vorhin dieses Sabbatical erwähnt und in diesem Jahr hatte ich halt, also 2018, in diesem halben Jahr auch überlegt, wie kann ich Wissenschaft und Kunst wieder zusammenführen. Und ich hatte in der Zeit auch viel vorher gelesen und C.P. Snow, den hat bestimmt schon mal jemand oder viele von gehört oder gelesen, er hat schon in den 60er Jahren letzten Jahrhunderts oder 50er Jahren schon gesagt, also diese künstliche Trennung, das ist Wissenschaft und Kunst, diese zwei Welten zu trennen, führt dazu, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die richtigen Fragen zu stellen und auch nicht die richtigen Antworten zu finden für uns als Menschheit. Und wer, wenn nicht wir sozusagen, die wir privilegiert sind, also in den Wissenschaften, die auch den Auftrag von der Gesellschaft haben, ja, macht etwas Sinnvolles für uns in der Gesellschaft. Wenn nicht wir, können ins Risiko gehen. Und so war dann bei mir dann die Entscheidung, okay, also ich gehe das jetzt volle Kraft, versuche als Wissenschaftlerin und als Künstlerin zu arbeiten, habe aber trotzdem als Forschungsthema diese Pilze. Und ich mache jetzt mittlerweile keine Trennung mehr zwischen wissenschaftlicher Forschung und künstlerischer Forschung. Wir haben Künstlerresidenzen bei uns im Labor. Wie gesagt, über dieses Thema Ausstellungen, Theater, wen es interessiert. Wir haben jetzt ein Projekt mit der Neuköllner Oper zusammen. Anfang April.
Über Pilze,
die in der Bühne, das Bühnenstück hat viele Materialien aus Pilzen. Gegengift heißt das Stück. Und da geht es darum, wie der Name schon sagt, also gegen Gift. Es gibt so viele toxische Nachrichten, die uns umgeben und wo sind diese Hoffnungsschimmer? Mhm. Und das ist ein Stück, wo junge Darstellende mit professionellen, also Schauspielstudierende, mit professionellen Schauspielern, Schauspielerinnen zusammenarbeiten und einen Weg aufzeigen wollen, wo kann die Hoffnung sein für uns Menschen? Und das ist das, was mich auch antreibt. Und deshalb das ist halt das Schöne, wenn man sozusagen rauskommt aus einem Labor, aus dem klassischen Hörsaal und sagt, ich mache jetzt mit der Gesellschaft. Und auf einmal, also wie schräg ist das denn? Ein Theaterstück. Und das hätte ich mir damals auch 2018 nicht gedacht, dass das so weit ist. Und auch das ist wieder ein Innovationsprozess. Der geht eben nicht, das ist das Schöne, nicht nur von mir aus meinem Kopf aus, sondern wenn man einmal sozusagen, Hannah Arendt hat es so schön gesagt, wenn man seinen Faden sozusagen in die Welt gibt und nicht weiß, wer den aufnimmt oder die Fäden aufnimmt, entsteht was Neues. Ich habe ja diese Buchtrilogie veröffentlicht, Mind to Fungi, Engage with Fungi and Operate with Fungi. Mhm. Und da geht es, da sage ich, es sind quasi drei Kreativitätsmotoren. Es ist die Wissenschaft, die Kunst und die Gesellschaft, die man, diese Triade muss man zusammenführen. Und Gesellschaft heißt eben nicht nur der Mensch alleine, das Individuum, heißt auch die Industrie, heißt auch die Politik. So, also wir müssen wieder, und da bin ich wieder ganz bei C.P. Snow, wir müssen verschiedene Perspektiven zusammenführen, weil wir nur durch das Verständnis des anderen oder der anderen Perspektiven reflektieren können, was ist mein Tun, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten und was sind jetzt die wichtigsten Fragen für eine nachhaltige Zukunft. Das ist doch die alles zentrale Frage, die uns alle bewegt. Wie wollen wir in Zukunft leben?
Kombiniert mit vielleicht auch in den letzten Jahren so entstanden, vielleicht so eine ablehnende Haltung gegenüber Wissenschaft. Ne? Ist die Wissenschaft denn wirklich frei oder sind die nicht gesteuert? Ne? Also gerade das ganze Corona-Thema war ja schon so ein bisschen davon getrieben, eigentlich kann ich denen nicht mehr trauen. So, ne? Und oder jetzt auch diese ganze Thematik mit den Impfstoffen, dass Leute sagen, ja, Impfung ist halt einfach, also A, funktioniert's und gerade auch jetzt mit dem Thema Masern. Und dass Leute offensichtlich viele in unserer Gesellschaft da irgendwie von den Gedanken her so unterwegs sind, dass sie sagen, nee, irgendwie Wissenschaft, denen kann ich nicht so trauen. Deswegen ist natürlich gerade diese Kommunikation von euch dann, ne?
Genau, also das ist, es ist auch wirklich besorgniserregend und es ist schade, dass das so gedacht wird. Und es unterstellt ja auch immer, dass die Person gegenüber mit Absicht etwas falsch macht. Und ich finde, wir müssten wieder hin zu einer Gesellschaft, wo man einfach vertraut. Also beispielsweise, du hast Zahnschmerzen, dann gehst du da auch nicht zum Friseur. Ja, man geht zur Zahnärztin oder zum Zahnarzt und andersrum halt auch. Also man weiß, man braucht einen Tisch, dann geht man zum Tischler und nicht zum und so weiter und so fort. wir müssen weg von dieser Misstrauensgesellschaft und hin zu einer Vertrauensgesellschaft. Und ja, es gibt immer Menschen, die das System hacken. Ja. Es gibt immer welche, die aber es ist die Minderheit. Mhm. Wenn man sich so eine gaussische Kurve vorstellt, die Glockenkurve, ja, links und rechts gibt's, das sind die Outlier sozusagen. Mhm. Aber der große Teil der Gesellschaft will doch. Dieses gemeinsame Arbeiten, also wir haben jetzt mit diesen DIY-Laboren, also 2018, wie gesagt, die Entscheidung, wir machen jetzt Baustoff auf Pilzen und wenn ich jetzt sage, hey, wir wollen in Zukunft in Pilzen wohnen, wie schräg ist das? Und ich muss mich auch hinterfragen, ist das richtig, was ich da gleich von Anfang an, okay, wir arbeiten mit der Gesellschaft zusammen und wir haben unter anderem zu Anfang 2 DIY-Labore in Berlin mit unterstützt, dass die helfen, den Menschen zu erläutern. Also du kannst da hingehen, Workshops machen und lernen, wie man diese Pilzmaterialien herstellt. Das eine ist das Top Lab, die waren damals in Neukölln. Gibt es immer noch das Top Lab. Und das zweite DIY-Labor ist die Mitkunstzentrale im Haus der Materialisierung. Und die sagt euch vielleicht was. So, und dieses gemeinsam mit den Menschen sozusagen zu forschen, führt jetzt dazu, dass also ich habe das einfach nicht erlebt, diese negative Sicht auf das. Am Anfang war das Erstaunen, sag mal, hä, das ist doch Spinnert, das ist doch. Und dann da habe ich erläutert, ja, man könnte das und das und mittlerweile ist es fast so, das ist jetzt sehr subjektiv, die Einschätzung natürlich, aber dass man, und das erklärt vielleicht auch, warum ich heute hier sitze, dass das gar nicht mehr als so irrwitzig klingt, sondern ja klar, lasst uns doch mal drüber austauschen. Also man muss die Menschen mitnehmen und da wiederum ist die Aufgabe der Wissenschaft, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen gut erklären.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist das Überraschende gerade so, dass natürlich auch gleichzeitig dieses, nicht nur das Erklärende, sondern auch das Aufklärende und das Aufzeigende, nämlich, dass es Alternativen gibt. Also ich finde ganz häufig, denkt man so, ja, gut, das war es jetzt. Irgendwie ein Haus ist super mit Styropor gedämmt und das aber irgendwie, was machen wir denn jetzt? Und zu sehen, dass es Alternativen gibt, die überhaupt nicht in so einem Möglichkeitsraum bisher mitgedacht sind, also wie halt mit Pilzen irgendwas machen, das löst ja auch bei den Leuten was aus. Und ich finde, das ist so dieses Öffnen, ne? Das,
genau.
So diesen Blick weiten und sagen, okay, geil, da gibt es was. Und das dann halt auch auf andere Bereiche anwenden. Also
ganz, ganz toll, genau. Es geht darum, Möglichkeitsräume zu schaffen. Und es geht ja, also mein Ziel ist ja nicht, dass wir in Zukunft 100% Pilzhäuser, das ist ja auch Quatsch. Es ist eine von vielen Lösungen, die nachhaltig sein können. Und es gibt ja viele Fragen, denen wir uns stellen müssen. Also ich hatte das bis dato eigentlich auch nicht so richtig realisiert, aber es ist ja so, unser jetziges Konzept von Wohnen ist, wir leben alle in irgendwelchen Vakuumverpackungen, die dazu sorgen, dass nichts von draußen reinkommt, die dann dazu führen, dass man innen drin Schimmel hat. Wenn man das aber alles atmungsaktiv gestalten würde, wenn man das so gestalten würde, dass es im Sommer kühlt und im Winter wärmt, ja, so, und es ist, das heißt, wir müssen gar nicht das Gegebene, so wie es jetzt ist, als Gesetz nehmen, also es gibt ja auch erst seit 100 Jahren Beton. Ja, ja. Und wir sollten mal zurückschauen ganz viel, um zu verstehen, wie könnten wir in der Zukunft, wenn wir nach vorne schauen, leben. Mhm. Und das Spannende ist, wenn man sich die ältesten Häuser der Welt anschaut, dann sind das Holzhäuser. In China, das älteste ist 1500 Jahre alt, das in Norwegen sind 600 Jahre alt. Das heißt, man hat damals gewusst, wie man mit einem biologischen Material, was biologisch zersetzbar ist, Holz, langfristig stabile Häuser bauen kann, weil man damals wusste, wie man sie mit biologischen Materialien behandelt, damit da keine Insekten reinkommen, damit es wasserabweisend ist und so weiter und so fort. So, das heißt, damals hat man aus der Natur gelernt, wir müssen wieder aus der Natur lernen, jetzt. Und die zweite Frage, die mich auch so antreibt, ist das eine Frage, müssen wir eigentlich Häuser bauen, die 100 Jahre halten? Weil wir doch ja in Zukunft mehr migrieren werden müssen. So oder so. Also die Schätzungen sind, bis Ende des 21. Jahrhunderts wird die Hälfte der Menschheit, 4 bis 5 Milliarden Menschen migrieren. Das wird nicht konfliktfrei abgehen. Weil entweder ist es irgendwo zu trocken oder es ist irgendwo zu nass. So, oder und wenn
zu
man,
kalt, zu warm, ja.
Genau, oder zu kalt, zu warm. So, und wenn man jetzt sagt, wir können, wo auch immer wir sind, wohnen, leben, relativ schnell. Also diese Baustoffe, die wir jetzt hier herstellen, kann man in 5 bis 6 Wochen herstellen. Wir könnten jetzt lokal mit den lokal anfallenden Reststoffen, was da draußen wächst, und einem Pilz, den ich da draußen finde, der nicht schimmelt. Also es müssen diese sogenannten, jetzt gibt es wieder was zu lernen, Ständerpilze sein. Also diese Champignon-ähnlichen, Austernpilz-ähnlichen. Ja. Also wir nennen die Ständerpilze, Wald- und Wiesenpilze.
Okay.
Nicht Schimmelpilze. Ja. Das ist eine andere Gruppe sozusagen. Wenn man mit diesen lokal baut, kann dieses Haus 5 Wochen stehen, 5 Monate, 5 Jahre, 50 Jahre. Wenn ich weiterziehen muss, kann ich es stehen lassen oder ich häcksel es klein. Und dann nehmen die lokalen, also die im Erdboden vorhandenen und in der Luft vorhandenen Schimmelpilze das und zersetzen das. Pilze sind in der Natur, weil sie Pflanzen helfen, stark zu werden. Wir hätten keine Bäume, wir hätten keine, also 95% der Landpflanzen würden nicht existieren ohne Pilze. Das ist diese Symbiose. Mhm. Wenn diese Pflanzen aber, diese Bäume tot sind, bedarf es auch wieder der Pilze, sie zu zersetzen. Worauf ich hinaus will, ist... In der Zukunft, wir werden migrieren und wir können sozusagen temporäre Häuser bauen, die aus Holz gebaut sind. Es gibt Hochhäuser aus Holz, wo wir die Dämmung aus diesem Verbundmaterial oder wir pressen das, dann ist es vielleicht kaum aus Holz, sondern ja, nur aus diesem Pilzverbundmaterial. Und wenn wir es nicht mehr brauchen, ziehen wir weiter. Also ja, ich habe jetzt oder wir haben jetzt noch nicht alle Antworten, aber wenn wir immer mehr werden, die an diesen Themen forschen, werden wir schneller zu den Möglichkeiten kommen. Und es gibt schon das erste Pilzhaus.
Wo steht das?
Ja. Da, wo man es nicht hätte vermutet, in Afrika, in Namibia. Ah, ja. Und auch wieder so eine geile, so eine coole Kombination. Mycohab, M-Y-C-O und dann Hab, H-A-B, kann man recherchieren im Internet. Die arbeiten mit amerikanischen Architekten Red House Architecture zusammen. Und zwar in Namibia gibt es eine Pflanze, die ist eine Buschpflanze, die ist invasiv. Das heißt, die dringt dort rein und die muss man irgendwie loswerden. So, und die holzt man oder die erntet man quasi ab. Also, und dann hat man halt dieses Buschzeug. Wohin damit? Klein gehäckselt, mit einem Austernseitling beimpft, weil man diesen Austernseitling auf dem lokalen Markt als Lebensmittel verkauft. So, und der erste Teil dieser Pilz-Lebensmittelherstellung ist genau der gleiche ersten Herstellungsschritte wie für diese Baumaterialien. Ist der gleiche. So, das heißt, man erntet diese Austernseitlinge ab, verkauft die auf dem Markt und dann hat man diese Substratbeutel, die übrig sind. Gibt wirklich ein einfache, kann man vielleicht am Ende verlinken, tolle Video von Mycohab. Dann hat man diese Substratbeutel, also diese Buschpflanze und dieses Pilz Myzel. Das wird gepresst, erhitzt und dann hat man Ziegel und zusammengebaut, fertig. UV-Anlage drauf, also PV-Anlage. Und das ist quasi die Low-Budget-Variante.
Aber ich sag mal jetzt mal ganz, ganz gesponnen. Theoretisch könnte ich auch mal sagen, bevor jetzt meine Holzmodule oder meine Module, ne, irgendwie so 4x3 Meter, bevor ich die jetzt irgendwie aus Beton gieße oder aus Holz zusammenbaue und so oder halt aus dem irgendwie maschinell presse. Theoretisch kann ich einfach eine Form machen, kipp da Pilz und dann wachsen die und dann Pilze und dann.
Genau. Und jede Form ist ja möglich und diese Formen können auch sozusagen, da haben wir auch im Puturium welche hergestellt in diesen Workshops. Quasi so interlocking sein, also dass man die ineinander stecken kann und dann ist das eine stabile Konstruktion. Wir haben Mycobuild, hieß die Ausstellung, die war 2020 oder 21 bis 24 im Futurium Lab unten. Da haben wir auch, also diese Tutorials, das haben wir schriftlich auf Deutsch, auf Englisch publiziert. Da haben wir Videos gemacht, die sind auf meinem YouTube-Kanal einsehbar.
Den verlinken wir nachher auch.
Genau, also es gibt 1000 Möglichkeiten und da wiederum das Schöne sozusagen für die vielen Architekten, Architektinnen weltweit. Man kann, wie gesagt, mit diesen lokalen Rohstoffen, mit den lokalen Pilzen, die man vorfindet, also gerne, wie gesagt, auch mit dem Auslandpilz oder auch gerne auch mit dem Champignon, es geht alles, etwas bauen. Wir denken halt viel an diesen Zunderschwamm, weil uns, wie gesagt, die Genetik sagt, das ist nochmal ultra stabil und das ist einfach wasserabweisend.
Wir haben jetzt ein bisschen über Dämmstoffe, Ziegel gesprochen. Das ist total logisch. Dämmstoffe gerade, du hast gesagt, wenn man die dann presst,
ja,
könnten da auch so USB-Platten haben ja jetzt, also wenn man mal mit den Leuten redet, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, die Dinger mehr Klebstoff und
genau, und das braucht man alles nicht mehr. So, ne? Das braucht man alles nicht mehr.
Weil, genau, weil der Pilz sozusagen als Klebbindemittel wirkt. Genau. Mhm. Das sind ja eigentlich super coole Ideen. Wenn man jetzt mal überlegt, wo steht man denn gerade sozusagen, bis man so Produkte daraus kaufen kann?
Ja, also es gibt im kleinen Minimaßstab gibt es schon quasi Firmen, die, die jetzt zum Beispiel so akustische Dämmplatten anbieten. Also die quasi, wo die Ästhetik im Vordergrund steht und auch im Vordergrund steht, kleine Mengen herzustellen. Es ist ein Künstler, den es hier zu nennen gilt, Maurizio Montalti, der hat die Firma Mogu gegründet in Italien und der war in den Niederlanden in einem Mikrobiologielabor und hat dort quasi das Handwerkszeug dafür gelernt. Ich würde gerne ein Bild dafür bringen oder ein Herstellungsverfahren, wo man das, glaube ich, ganz gut verstehen kann, wo die Reise aktuell hingeht. Und zwar bin ich beim Thema Bier. Mit Bier können wir alle was anfangen.
Thema.
Ja, genau. Und Bier wird auch mit Hilfe eines Pilzes hergestellt, und zwar mit Hefe. Also jede Hefe ist ein Pilz. Und wir haben diese Craft Breweries, die quasi ja lokal mit besonderen Rezepturen im Kleinmaßstab was herstellen. Das wäre das, so etwas gibt es schon. Mhm. Und es fehlt aber diese 0815 in großen Mengen Herstellverfahren, die das in großen Mengen upscaled sozusagen herstellen können. Das wäre dann, ich will es keinen Namen nennen, aber diese 0815 Biere, die man kaufen kann, egal wo man in der Welt ist. Australien, Europa.
Das Standardbiere.
Also, diese Standardbiere, so. Und für diese Standardbierherstellung gibt es noch nicht die großen biotechnologischen Anlagen. Und das ist, was wir jetzt bei uns im Labor beforschen, also wo wir auch mit BioverfahrenstechnikerInnen zusammenarbeiten, diese Anlagen herzustellen. Die gibt es eben nicht. Das heißt, diese Lösung, die ich jetzt vorhin genannt habe, MicroHelp in Namibia, das sind alles diese kleinen, aber es bedarf dieser kleinen Mini-Kristalle sozusagen, die dann reifen. Und dann bedarf es sozusagen dieser großen Investitionen. Du hast vorhin den Corona-Impfstoff genannt. Oh, ich kann hier eine schöne Geschichte erzählen. Darf ich?
Sehr, sehr gerne.
Genau. BioNTech ist damals mit Pfizer zusammengegangen, weil sie mehrere hundert Millionen Euro gebraucht haben, um diese großen Anlagen herzustellen, um in Großmaßstab diesen Impfstoff herzustellen. So, und diese Firma Pfizer wurde Ende des 19. Jahrhunderts in den USA gegründet von zwei deutschen Auswanderern aus Schwaben, zwei Cousins. Und die haben damals Ende des Ersten Weltkrieges mit einem Pilz gearbeitet, der damals Zitronensäure hergestellt hat, weil sozusagen der weltweite Markt an Zitronensäure, also der Bedarf war da, und damals wurde die Zitronensäure aus Zitronen in Italien hergestellt. Und Italien war
gepresst
und Italien konnte das nicht mehr, weil Erster Weltkrieg. Und damit ist Pfizer groß und stark geworden. Mit einem Pilz, Aspergillus niger, der besagte Schwarze, den man im Bad findet, der auf unserer Haut lebt. Und zum zweiten Mal sind sie stark und groß geworden. Jetzt sind wir im Zweiten Weltkrieg. Es ist jetzt blöd, diese Parallelen, aber es ist trotzdem, ich will darauf hinaus, dass der Druck groß sein muss, dass Dinge möglich erst werden. Und im Zweiten Weltkrieg war der Bedarf an Antibiotika, also Penicillin, sehr groß. Und die USA haben damals ausgeschrieben, wir brauchen Penicillin, wir wissen, wie es hergestellt wird, aber wir müssen skalieren in die Groß. Und Pfizer hat damals das auch gewonnen, sozusagen Kompetition. So, und ich habe keine Pfizer-Aktien. Ja. Mir geht es sozusagen als Beispiel, wie stark Biotechnologie ist seit 100 Jahren. Also 1919 das erste Mal ein Pilz, um Zitronensäure herzustellen. Mit dem hat man dann auch später Enzyme und so weiter. Dann 43, 44 Penicillin und dann jetzt hatten wir dieses BioNTech-Beispiel.
Die mRNA-Impfstoffe.
Die mRNA-Impfstoffe. Und was wir daraus lernen können ist, also es bedarf irrwitziger Ideen, es bedarf Menschen, die da mitmachen, und es bedarf am Ende viel Geld, um diese großen Anlagen herzustellen. Da muss dann Investoren oder der Staat oder die Gesellschaft der Meinung sein, ja, wir nehmen das Geld in die Hand. Und es bedarf dann sozusagen der Industrie, die das dann auch quasi produzieren will. Und diese Industrie gibt es bereits. Und das ist das, was ich vielleicht hier auch mitgeben kann. Es sind nicht nur viele Architekten, die anfragen, uns und sicherlich auch andere, können wir dieses Material mal testen und könnt ihr das herstellen, sondern es gibt viele Firmen aus dem Baubereich und auch darüber hinaus, die sagen, wir wollen nachhaltig, wir wollen Styropor ersetzen, wir wollen andere Materialien ersetzen. Und deshalb sehe ich sozusagen jetzt gleichermaßen diesen Push- und Pull-Effekt. Nur, dass wir einfach jetzt noch mehr müssen und eigentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen das große Geld akquirieren müssen.
Mhm. Ja, also, weil so am Ende des Tages ist natürlich, wenn ich ein Einfamilienhaus baue, dann kann ich es natürlich total experimentell machen. Mhm. Ich kann gerade, also ein Kollege von uns, der hat sein eigenes Haus gebaut und der ist dann ein Jahr lang irgendwie ist er überall rum und hat dann Lehm aus besonderer und irgendwie aus Estland und also irgendwie sozusagen, aber der hat da einfach nur geforscht. Ja. Also sein, der hat sein eigenes Haus als Forschungsprojekt genommen. Das kann man, in, also vor allem, weil es seine eigene Arbeitszeit war, natürlich dann auch sowieso machen, aber auch, weil es halt auch wirklich nur vom Volumen her natürlich auch begrenzt war. Wenn man das jetzt alles groß denkt, dann gucken die KollegInnen hier halt, gucken halt in ihre Kataloge rein, in ihre ganzen Sachen, in ihre Datenbanken, überlegen sich, was können wir denn nehmen. Aber das muss halt ein Produkt sein, was halt fertig ist. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich sozusagen, muss der Bedarf da sein. Und was ich so mitkriege, ist die Nachfrage an sich, kommt natürlich immer auf den Preis an, wenn ich dem Bauherrn sage, ja, das kostet, das, du kannst es nachhaltig machen. Es kostet 40% mehr, 30% oder 20% mehr. Dann sagen viele Bauherren, sagen halt, nee, mir ist mir wurscht. Es gibt zunehmend Bauherren, die sagen, nee, ich möchte gerne, dass aus innerer Überzeugung ne, oder aus wie auch immer oder weil ich einen bestimmten Zielgruppenmarkt ansprechen möchte und sage, das soll halt wirklich nachhaltig sein. Aber letztendlich geht natürlich einfach viel über den Preis. So ein bisschen.
Genau.
Und das geht über Menge.
Das ist richtig so. Und da ist die große Frage, und da bin ich bei Maja Göpel, ja, Transformationsforscherin. Wie viel Preis nehmen wir denn in Kauf, wenn wir jetzt in nichts tun? Und sozusagen die, die am Ende stehen, jetzt in der Architektur, in der Baubranche, warum bleiben sie an ihrem Ende und sagen, ich warte jetzt nur drauf, dass etwas irgendwie preiswert mega ankommt und nur dann verbaue ich das? Warum bringt man sich nicht ein in dieses Mitdenken? Warum überlegt man nicht, wie man und so weiter und so fort? Und dieses, gut, ich bin jetzt privilegiert, ich kann aus einer privilegierten Position sprechen als Professorin an einer Universität. Aber es gibt, wie gesagt, du hast das Beispiel gebracht, viele private Menschen, die auch ins Risiko gehen. Warum kann man nicht auch in der Industrie ins Risiko gehen? Und wie gesagt, ich sehe da viele, die das auch machen. Und ich... Der Preis ist ja sozusagen ein Resultat aus, oder im Wesentlichen sozusagen, wie viel aus Angebot und Nachfrage. So. Und wenn wir das Angebot stärken, jetzt bin ich wieder in dieser, ja, wir müssen das in Tonnen, Millionen von Tonnen Maßstab herstellen. Ja. Das UN-Umweltprogramm hat gemeinsam mit, jetzt weiß ich nicht, welche Architekten da mit, also es war Yale mit beteiligt, noch andere, das kann man auch nachrecherchieren, auch gerne verlinken, Building the Future. Mhm. 2023 ihr Report, also geben jedes Jahr so einen Baubericht, Zukunftsbericht hinaus. Und 2023 ist auf dem Deckblatt eine Bambuspflanze zu sehen und ein Pilz. Und wenn man dann reinliest, die Forecasts bis 2016, ungefähr 50-60% muss nachwachsend, Baustoffe im nachwachsenden Bereich und ein Teil Myzel, steht schon drin, Mycelium, Myzel. So, also die... Wie gesagt, diese Möglichkeitsräume sind da und die Frage, die wir uns alle auch als ein, also wie wollen wir in Zukunft leben, ist eins und das andere, was bin ich bereit dafür auch zu tun? Ja. Ich selber als einzelne Person, als Privatperson, aber auch als Person, die in einer Firma arbeitet oder die einer Firma vorsteht, zu investieren. Und wie gesagt, der Preis, wenn wir jetzt hier nichts tun, ist größer für... Vielleicht jetzt auch schon jetzt unsere Generation, das ist alles, ja, wir sehen sozusagen. Aber der Punkt ist gar nicht, ich glaube, man sollte gar nicht Negativszenarien mehr heranziehen, ne, weil das viele Menschen lähmt das, sondern jetzt bin ich wieder bei der Neuköllner Oper und dem tollen Titel Gegengift. Also welche positiven Visionen sehen wir? Und ich glaube, da kann man eher die Menschen noch dazu bringen und auch CEOs und so weiter und so fort zu sagen, okay, ich investiere hier und da und dort.
Ja. Ja, wie cool ist es denn, in einem Haus zu bauen, was heute wirklich gesund ist oder in der Wohnung, ne?
Na, also, aber ich habe, und das haben wir in diesem Microspace, dieser Pavillon, den wir gebaut haben, also das ist der 20 Quadratmeter, 2021 war eine Kunstausstellung in Frankfurt am Main, Tiny Bee, also die Frage, wie können wir mit begrenzten Ressourcen trotzdem gut wohnen. Mhm. Da, ich weiß nicht mehr, 7 oder 8 künstlerische Positionen waren da eingeladen. Unter anderem waren wir dabei und dafür, da hatten wir diesen Microspace-Pavillon gebaut. Der war dann danach an der TU Berlin zu sehen, öffentlichen Raum, also in der Bibliothek. Dann war er in der Berlinischen Galerie letztes Jahr. Und dieses Jahr geht er nach Bonn in die Bundeskunsthalle. We Transform, ist eine Architekturausstellung.
Okay, cool.
So, und in diesen 20 Quadratmetern gibt es quasi einen kleinen Bereich, wo man arbeitet, wo man wohnt und wo man auch schläft. Und das ist quasi cozy. Und das Verrückte ist, ich habe so Gästebücher ausgelegt und wie die Menschen reagiert haben und haben gesagt, und man konnte dort auch übernachten. Nicht in der Berlinischen Galerie, aber in Frankfurt am Main. Die gesagt haben, wie schön hat sich das angefühlt. Ich bin in der Natur, ich bin in einem geschützten Raum, ich fühle mich wohl. Die Menschen haben, das ist das Tolle an der Kunst. Also du hast sofort gemerkt, das ist eben nicht dieser, es ist ein anderer Raum. Und wir haben uns warum auch immer daran gewöhnt, dass hier immer nur Beton um uns ist. Das macht was mit uns. Wir haben vergessen, wie es ist, wenn man in einer natürlichen, geschützten Raum. Ja, wir kennen vielleicht noch die Blockhütte oder so, fühlen uns da auch wohl, aber das ist nochmal was anderes. Und ich empfehle es wirklich, sich diesen Microspace anzuschauen. Wie gesagt, ab Juni ist der in WeTransform, in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen. Wer weiß, wohin er dann danach zieht. Ich glaube, wir Menschen müssen, wenn wir in die Zukunft schauen, uns wieder mehr fragen, was ist uns wichtig? Und damit ist halt auch gemeint, wie nehme ich Räume wahr? Wie fühle ich mich in Räumen? Und nicht nur, wie funktional ist alles.
Mein Vater ist auch Architekt. Was ist auch? Er ist Architekt und ich bin im Haus groß geworden, Holsteiner Bauweise und mit Lehm ganz viel. Und da ist natürlich immer so Lehm, das ist ja dann fest an, das ist ja so, der Lehmputz ist ja weich, ne? Aber wenn dann da irgendwie ein Stückchen rausbricht, weil du irgendwie mit irgendwas gegenhaust, dann holst du halt aus dem Keller Lehm und machst das wieder ran. Also das sah super schön aus, aber das Kernthema war, dass wenn Freunde von meinen Eltern zu Besuch waren, werde ich nie vergessen, und die waren Allergiker. Die hatten bei meinen Eltern zu Hause keine Probleme, weil natürlich die Feuchtigkeitsspeicherung von Lehm einfach viel, viel höher ist und das ganze Gesunde und das Atmen oder Asthmatiker auch, wenn die bei meinen Eltern zu Besuch waren, die hatten in dem Haus keine Probleme.
Bei uns in der Familie gibt es auch ein Haus, was mit Lehm restauriert wurde, also 150 oder wie auch immer Jahre alt und dann mit Lehm restauriert. Und es ist so schön, im Winter ist es kühl drin, im Sommer ist es kühl drin und im Winter warm. Also das ist einfach, das meine ich sozusagen, wir müssen einfach wieder die Augen schließen können. Und einfach fühlen, und unsere Sinne sagen uns, was ein guter Raum ist und was ein schlechter Raum ist. Und dieses Schöne an diesem Material, und wie gesagt, es ist jetzt natürlich subjektiv, aber ich habe diese Gästebücher. Herzeröffnend, was die Menschen da geschrieben haben, wie wohl sie sich so fühlen. Und eine Person auch so, wow, it's so soft. Ja,
hat man da quasi die einfach die Oberfläche, ist sie dann der?
Die Oberfläche ist der reine Pilz, genau. Weil drumherum, genau, das ist so, stell dir vor, wie so ein Camembert, nur ein bisschen, kann auch, es geht alles. Okay. Es geht so luftig wie der Camembert, nur ein bisschen dicker sozusagen, es geht auch ledrig, es geht alles. Und da ist, also dieses DIY-Potenzial ist so riesig, dass du, also jeden Mittwoch, 16 bis 19 Uhr in der Mitkunstzentrale bieten wir diesen Workshop an, also die Mitkunstzentrale. Und dort kann man das lernen, und dann stell dir mal deinen eigenen Tisch oder dein eigenes, was weiß ich, akustisches Panel her. Und dann verstehst du, was möglich ist. Und auch nochmal ein Gedanke für mich in Zukunft, wenn wir wohnen, es ist ja nicht nur, dass wir in diesen abgeschlossenen Vakuumverpackungsfässern leben, sondern wir leben ja auch alle in einer Stadt, und unsere Städte werden immer unlebenswerter, weil es eben nicht mehr diese Werkstätten, diese Tischlereien, diese. So, und vielleicht gibt es in Zukunft ja dann doch wieder so Pilzkultivierer, die eben nicht nur den Pilz für ich esse ihn herstellen, sondern die Pilztischlerei. Wie geil wäre das denn?
Wobei so dieses Makerspace, das Wort ist ja schon ein Stück weit trendig, und ich glaube auch, dass es immer mehr von solchen Orten gibt, wo Dinge repariert werden, Repair-Cafés, weil Leute halt feststellen, dass es halt irgendwie total irre ist, keine Ahnung, Radios wegzuschmeißen, weil die nicht mehr gehen. Dahin steht ja ein 3D-Drucker, also auch da diese ganzen Sachen einfach mit, ich keine Ahnung, Lichtschalter oder ein Teil ist irgendwie abgebrochen, ich kann mir das neu drucken. Und im Prinzip spricht da nichts dagegen, ich habe eine Idee für einen Stuhl oder ich fotografiere irgendwie einen Hocker. Gibt ja von Vitra ist ja dieser eine
ja,
Hocker.
Genau,
also
genau.
Den Foto, ich finde es ein bisschen fies, ne? Aber den fotografiere ich ab und baue mir irgendwie eine Form und dann nehme ich halt so ein Pilzwachs-Kit und packe da halt den Pilz und genau. Sägespäne rein.
Exakt,
und
exakt
sechs
so
Wochen
ist
später
das.
Habe ich den Stuhl.
So, genau so ist das. Und die, der Repair, wir nennen es Self-Healing sozusagen, kann ja auch dann funktionieren. Also bleiben wir wieder bei dieser Wand. Ich mache da 1000 Nägel rein, weil ich 1000 Bilder hänge und irgendwann will ich die Bilder nicht mehr sehen. Zwei Möglichkeiten. Ich nehme die Wand ab und baue eine neue Wand oder ich fülle die Löcher einfach wieder mit Pilzmyzel und dann wächst das dann dazu. Und dann halte ich dann, was weiß ich, den Föhn ran. Ist doch auch wahr. Also es ist, genau, also dieses Repair und quasi in Dinge recyceln, wieder nutzen, immer wieder.
Es gibt also schon da ja viele Gesetze, also gerade in Amerika, eigentlich haben alle Bundesländer jetzt in Amerika so ein Gesetz rausgebracht oder sind dabei, es zu tun, dass Dinge reparierbar sein müssen, was ja Apple dazu gezwungen hat, eine Webseite zu haben, wo genau die Anleitungen drin sind, du kannst die ganzen Ersatzteile alle kaufen. Gibt iFixit, ne, die halt auch total viel dafür tun, dass Dinge reparierbar werden. Und Europa hat da auch ein paar Gesetze in der Pipeline. Da sind ja so ein bisschen, die Ideen, glaube ich, sind alle da. Und die Vision oder auch so diese Möglichkeitsräume, dass es cool wäre, das zu tun.
Also, wie gesagt, ich bin keine Architektin, aber so wie ich das verstehe, was toll von quasi von eurer Community kommt, ist dieses Building Information Modeling, ne, dass man sozusagen im Neubau schon mitdenkt, wie wäre denn später mal ein Rückbau oder ein Auseinanderbau und dass man da sozusagen, also in die Richtung wird quasi bei uns im großen Forschungskonsortium auch gedacht, dass wir für diese Verbundmaterialien das am Anfang gleich mitdenken, dass quasi so ein digitaler Zwilling entsteht und man später dann alle diese Materialien wieder gut trennen kann und dann weiß, welche kann ich neu kultivieren zu einem neuen Haus oder zu einem neuen Möbelstück und welche nicht.
Wenn man jetzt mal ganz wild denken würde, ne, irgendwie Dämmstoffe, Ziegel sind eine. Was wären sowas ganz Verrücktes, was man mit Pilzen machen könnte?
Also wir haben jetzt ein Forschungsprojekt über das BMBF gefördert zusammen. Da arbeiten wir mit Adidas und mit anderen Firmen und ist Kleidung, Textilien. Textilien aus Pilzen und die färben wir, die Farben auch.
So als Leder, also dann.
Nee, Leder gar nicht, sondern es geht um, also das gibt es auch schon, das ist eine tolle Firma, Microworks, die gegründet worden ist von auch von einem Künstler. Das ist eigentlich so der Pionier, diesen Namen muss man nennen, Phil Ross. Den hatte ich damals 2018 auch besucht, weil das hat mich unglaublich beeindruckt, was er alles so gemacht hat. Und dann, genau, Microworks, San Francisco. Er ist jetzt genau nicht mehr in dieser Firma aktiv, er engagiert sich jetzt auch in OpenFang, würde ich auch ganz, ganz gerne verlinken. Das ist auch eine Initiative, die dieses Wissen um Pilze weiter voranbringt, weil sozusagen wir sind weltweit zu wenige Mykologen oder zu wenig Mykologen sind in diesen Konsortien drin, die das Thema beforschen. Also es gibt tolle Architekten und Materialwissenschaftler und so weiter und so fort, aber zu wenig, die wissen, welcher Pilz warum, wie, wofür genutzt werden sollte. So, und er hat das, also Microworks, das Thema Leder. Also du kannst heutzutage schon einen Ledermantel oder einen Lederhut, das war ihr erstes Produkt, Lederhut herstellen. Die arbeiten mit einem Pilz, Ganoderma lucidum, Reishi. Der ist aber halt in Deutschland nur unregelmäßig zu finden. Der ist in Amerika, der kommt aus China, also dort in China. Deshalb finde ich das auch gut, wenn der dort benutzt wird. Aber hier in Deutschland würde ich den halt nicht empfehlen, weil sozusagen unsere Natur, unsere Umwelt jetzt mit dem nicht so häufig konfrontiert ist. Also das ist halt auch ein wichtiger Gedanke. Wenn du sagst, ich will dieses Haus oder dieses Möbelstück oder dieses Kleidungsstück vielleicht irgendwann mal einfach auf den Kompost werfen, dann muss das quasi auch zu der Biodiversität da draußen passen. So, also dieses Leder ist quasi, das Thema ist schon abgedeckt, ist sehr teuer noch, weil immer noch nicht im großen Maßstab hergestellt werden kann. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Wir arbeiten quasi an Textilien, wo die Fasern, also wir wollen quasi die Zellulosefaser, aus der du etwas herstellst, ersetzen mit einem Bestandteil aus dem Pilz, aus dem Myzel. Und wir arbeiten auch an Farben, bei nicht 100%, aber keine Ahnung, 95% der Farben, die wir weltweit nutzen, sind auch aus Erdöl.
Ja.
Also da wollen wir, sollten wir und wollen wir in Zukunft verzichten. Also müssen die natürlichen Ursprungs sein und das kann halt aus Pflanzen sein oder aus Pilzen. Und Pilzen sind eine tolle Quelle dafür. Genau, also das sind so, also deine Frage, die wilde Zukunft, wie ich sie mir als Pilzwissenschaftlerin genau vorstelle. Wir essen und trinken in Zukunft, also unsere Lebensmittel und Getränke der Zukunft sind nicht nur aus Pilzen, das sind sie ja jetzt schon, sondern wir kleiden uns in Pilze, wir wohnen in Pilzen, wir sitzen auf Pilzen und wir schätzen Pilze.
Das ist ein Wunder, ich glaube, das beste Schlusswort ever. Vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
Ja. Danke fürs Dasein dürfen.
Pilze. Ich werde heute Nacht auf jeden Fall verrückt träumen, glaube ich.
Es gibt auf Englisch Fungi, ja?
Ja.
Und ich würde euch gerne nach Hause schicken in eure Reisen, wo auch immer ihr wohnt. Say the F-Word, weil wir sind es gewohnt zu sagen Flora und Fauna. Mhm. Ah, ja. Es bedarf aber auch der Pilze, der Fungi. Das sind die drei wichtigsten sozusagen Organismen, reiche neben den Bakterien. Say the F-Word. Flora, Fauna, Fungi.